Wasser, Erde oder Luft? Welches Element ist das Beste? Und nein, die Rede ist hier nicht von Astrologie, sondern von Wärmepumpen. Die gibt es nämlich in verschiedenen Ausführungen. Und so mancher von euch, der mit dem Gedanken spielt, sich eine zuzulegen, ist vielleicht unsicher, welche für ihn oder für sie die richtige wäre. Von uns erhaltet ihr daher heute alle Informationen, die ihr für diese Entscheidung braucht. Moin und willkommen zurück bei Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund ums energetische Bauen und Sanieren. Aufgrund des großen Interesses wollen wir uns noch einmal mit dem Thema Wärmepumpe beschäftigen. In unserer ersten Folge haben wir ja bereits Wärmepumpen mit Pelletheizungen verglichen und sind dabei schon ein wenig auf die unterschiedlichen Arten und deren Vor- und Nachteile eingegangen. Da wollen wir heute anknüpfen. Und dafür hole ich mir selbstverständlich wieder Informationen von Ariane. Hallo Ariane.
Hallo Georgina. Es ist mir wie immer eine Freude, mit dir zu fachsimpeln.
Und mir erst. Dann lass uns doch gleich damit anfangen. Mich würde nämlich erst einmal ganz allgemein interessieren, was eine Wärmepumpe überhaupt ist und wie sie funktioniert. Also so die grundlegenden Basics.
Aber klar doch. Also unter einer Wärmepumpe versteht man ein Heizsystem, das Heizwärme auf Basis von klimaschonender Umweltenergie liefert. Mhm. Und bei dieser Umweltenergie handelt es sich um Sonnenenergie, die, wie du am Anfang so schön gesagt hast, in der Luft, der Erde oder dem Grundwasser gespeichert wurde und dort von der Wärmepumpe entnommen wird.
Das klingt definitiv schon mal spannend, aber sag mal, wie genau macht sie das denn jetzt?
Nun, da zeigt sich gleich mal der erste Unterschied. So kommen nämlich bei der Grundwasserwärmepumpe dafür Brunnen zum Einsatz. Hm. Über den sogenannten Saugbrunnen wird warmes Grundwasser entnommen und der Wärmepumpe zugeführt. Nachdem die ihm die Wärme entzogen hat, leitet der Schluckbrunnen es dann wieder zurück in die Erde. Hm. Bei der Erdwärmepumpe werden für die Wärmegewinnung Kollektoren oder Sonden verwendet. Durch diese fließt ein Sohlegemisch, also eine mit Frostschutzmittel versetzte Flüssigkeit. Daher spricht man hier oft auch von einer Sohlewasserwärmepumpe. Und dieses Gemisch nimmt jedenfalls die Erdwärme auf und transportiert sie zur Wärmepumpe. Mhm. Und dann gibt es noch den dritten Wärmepumpentyp, die Luftwärmepumpe. Bei der geschieht die Wärmeaufnahme mittels eines Ventilators, der die warme Umgebungsluft einsaugt.
Aber wenn ich mich richtig erinnere, sagtest du in unserer ersten Folge, dass die Luft nicht immer warm ist. Klar, wissen wir alle, dass die Temperatur auch teilweise mal im Minusbereich liegt.
Ja, das hast du gut behalten. Und damit wären wir dann auch beim zweiten Unterschied, nämlich den Quelltemperaturen und der damit verbundenen Effizienz. So kann es in der Tat vorkommen, dass die Luft an sehr kalten Wintertagen, an denen auch die Sonne nicht scheint, schon mal Minusgrade aufweist. Je tiefer du aber in die Erde gehst, desto wärmer wird es und desto konstanter sind die Temperaturen im Jahresverlauf. So nimmt bei oberflächennah gewonnener Erdwärme die Temperatur im Laufe der Heizperiode schrittweise ab. Verwendest du jedoch Grundwasser als Quelle oder holst dir die Wärme mittels Sonden aus 60 oder mehr Metern Tiefe, kannst du mit stabilen Temperaturen von um die 10 Grad Celsius rechnen.
Na, alles klar. Und inwiefern beeinflussen diese Quelltemperaturen jetzt die Effizienz der Wärmepumpe?
Nun, dazu solltest du erstmal wissen, wie es die Wärmepumpe überhaupt schafft, aus der Umweltwärme Heizwärme zu machen.
Stimmt. Dann erzähl doch mal bitte.
Also, in der Wärmepumpe selbst läuft ein sogenannter Kältemittelkreislauf ab. Mhm. Im ersten Schritt wird dabei die gewonnene Wärme mittels eines Verdampfers auf ein flüssiges Kältemittel übertragen. Und wie der Name vielleicht schon erahnen lässt, sorgt er dafür, dass dieses verdampft, also zu einem Gas wird. Und dieses Gas wird dann von einem Verdichter angesaugt.
Lass mich raten, dieser verdichtet es.
Nomen est omen, ganz genau. Er komprimiert das gasförmige Kältemittel und lässt dabei seine Temperatur ansteigen. Verantwortlich hierfür ist der sogenannte Joule-Thomson-Effekt, der besagt, dass ein Gas bei Druckerhöhung Wärmeenergie aufnimmt. Mhm. Und so wird es so lange komprimiert, bis es die vom Heizsystem benötigte Vorlauftemperatur erreicht.
Das war doch die Temperatur, auf die das Heizwasser erwärmt werden muss, bevor es zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt, richtig?
Ja, gut gemerkt. Die Übertragung der Wärmeenergie vom Kältemittel auf das Heizwasser findet dann beim Verflüssiger statt. Möchtest du auch hier wieder raten?
Nun, du sagtest, dass das Kältemittel am Anfang flüssig war. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass es das jetzt wieder wird.
Und die Kandidatin bekommt 100 Punkte. Also durch die Wärmeabgabe sinkt die Temperatur des Kältemittels wieder auf ein Niveau, bei dem es dann wieder seinen Ausgangszustand einnimmt. Anschließend sorgt dann auch ein Entspannungsventil dafür, dass der am Verdichter aufgebaute Druck wieder entfernt wird. Und so kann der Kreislauf dann von neuem beginnen.
Verstehe. Jetzt weiß ich also, wie eine Wärmepumpe arbeitet. Ich fühle mich auch direkt wieder ein wenig schlauer. Das Einzige, was mir aber noch nicht so ganz klar ist, ist die Sache mit der Effizienz.
Genau, ich wollte nur erstmal das Prinzip erklären.
Aha, okay.
Was es dabei nämlich noch zu wissen gibt, ist, dass bei der Verdichtung Strom oder in einigen Fällen Gas zum Einsatz kommt. Und wie viel davon benötigt wird, hängt von zwei Größen ab. Mhm. Der Quelltemperatur und der Vorlauftemperatur.
Ah ja, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich vage. Es ging doch darum, dass der Temperaturunterschied möglichst nicht zu hoch sein sollte.
Korrekt. Wenn nämlich deine Quelltemperatur niedrig ist, wie bei der Luftwärmepumpe an sehr kalten Tagen, und du gleichzeitig aber eine sehr hohe Vorlauftemperatur benötigst, dann hat das einen hohen Stromverbrauch zur Folge.
Sind Luftwärmepumpen deshalb eher nicht für Altbauten geeignet?
Das kommt auf den jeweiligen Wärmebedarf an. Okay. Wenn du den durch eine Sanierung weit genug hast senken können, ist deine Luftwasserwärmepumpe durchaus auch im Altbau eine Option. Da solltest du dich aber auf jeden Fall vorher von einem Fachbetrieb beraten lassen.
Okay. Wie sieht es dann mit der Erd- und Grundwasserwärmepumpe aus? Du meintest ja, dass deren Quelltemperaturen höher seien.
Das macht sie auf jeden Fall effizienter als die Luftwärmepumpe.
Mhm.
Wenn man jetzt mal die Jahresarbeitszahlen vergleicht, dann beträgt die der Luftwärmepumpe um die 3. Bei der Erdwärmepumpe liegt sie im Durchschnitt bei 4. Und mit einer Grundwasserwärmepumpe kommst du sogar auf um die 5.
Du hast mir schon mal erklärt, was die Jahresarbeitszahl ist. Ich erinnere mich vage. Aber könntest du das bitte nochmal wiederholen? Nur damit ich weiß, ob ich mir das auch richtig behalten habe.
Aber gern doch. Also, die Jahresarbeitszahl gibt das Verhältnis von entstehender Heizenergie zur dafür benötigten Strommenge an.
Aha.
Nehmen wir jetzt mal an, du willst einen Wärmebedarf von 15.000 Kilowattstunden mit einer Wärmepumpe, deren Jahresarbeitszahl 5 beträgt, decken.
Mhm.
Dann ergibt sich daraus ein Stromverbrauch von 3.000 Kilowattstunden, also 15.000 durch 5.
Ah, ja.
Und die restlichen 12.000 Kilowattstunden entstammen dann eben der Umweltquelle.
Ah, okay.
Hat deine Wärmepumpe hingegen nur eine Jahresarbeitszahl von 3, dann liegt dein Stromverbrauch eben schon bei 5.000 Kilowattstunden.
Also je niedriger die Jahresarbeitszahl, desto mehr Strom ist nötig.
Mhm.
Alles klar. Demzufolge wäre also mit einer Erd- oder Grundwasserwärmepumpe der Stromverbrauch nicht so hoch.
Stimmt, die höheren Quelltemperaturen sorgen auf jeden Fall dafür, dass mehr Umweltenergie zur Verfügung steht. Neben den Ausgangswerten sind aber gerade im Altbau auch die Zielwerte, sprich die Vorlauftemperaturen, von entscheidender Bedeutung. Wenn diese nämlich aufgrund fehlender Dämmung oder der Verwendung alter Heizkörper sehr hoch sein müssen, um dein Haus auch wirklich warm zu bekommen, dann senkt das wieder die Jahresarbeitszahl. Hinzu kommt, dass sich das Kältemittel auch nicht unendlich komprimieren lässt.
Okay.
So ist bei einer Vorlauftemperatur von 55 Grad Celsius meist Schluss.
Das heißt also, dass in einem unsanierten Altbau der Einsatz einer Wärmepumpe nicht nur teuer, sondern teilweise auch gar nicht möglich wäre?
Ganz genau. Wenn deine Vorlauftemperatur bei vielleicht 70, 80 Grad oder sogar noch mehr liegt, dann kann eine herkömmliche Wärmepumpe das nicht leisten.
Ach.
Dann käme nur eine Hochtemperaturwärmepumpe in Frage.
Okay, wie schaffst du die hohen Vorlauftemperaturen?
Es gibt da verschiedene Modelle. Das, welches in Wohnhäusern am meisten Anwendung findet, arbeitet mit zwei Kältemittelkreisläufen, die hintereinander geschaltet sind.
Mhm.
Beim zweiten kommt dabei ein anderes Kältemittel zum Einsatz, welches in einem höheren Temperaturbereich verdampfen und verdichtet werden kann. Durch diese doppelte Erwärmung gelingt es einer solchen Zweikreis-Hochtemperaturwärmepumpe dann, auch höhere Vorlauftemperaturen bereitzustellen. Allerdings ist dabei dann eben an zwei Stellen Stromzufuhr nötig, also dass deren Jahresarbeitszahl dann allgemein etwas niedriger ausfällt.
Okay. Eine Hochtemperatur-Wärmepumpe ist für den Altbau also eine Option. Besser jedoch wäre es, diesen erstmal zumindest ein wenig zu sanieren, also sprich zum Beispiel das Dach zu dämmen und die Heizkörper zu tauschen, solche Sachen.
Richtig. Okay. Wer über den Einbau einer Wärmepumpe nachdenkt, sollte immer erst die optimalen Betriebsbedingungen dafür schaffen. Sonst vermiest dir nachher die Stromrechnung die Freude an der schönen neuen Heizung. Wenn du über eine Photovoltaikanlage verfügst, kannst du zwar einen Teil des Stroms von dieser bekommen, aber natürlich ist es im Winter nicht so sehr mit der Solarenergie. Da gewinnst du eher weniger und deswegen wirst du dann auch immer noch nicht um den Netzbezug herumkommen.
Ja, aber auf jeden Fall gut zu wissen. Nehmen wir jetzt mal an, mein Haus ist zwar alt, aber so weit saniert, dass keine hohen Vorlauftemperaturen erforderlich sind. Welche Faktoren sollte ich dann noch in meine Entscheidung mit einbeziehen?
Nun, von nichts kommt nichts. Nämlich der Grund, warum die weniger effiziente Luftwärmepumpe inzwischen vor allem im Neubau so häufig eingesetzt wird, ist der, dass sie sich ohne viel Aufwand an den verschiedensten Orten aufstellen lässt. Also ob im, vor oder auf dem Haus, als Monoblock oder Splitgerät, sie ist ganz flexibel an deine Wünsche und dein Grundstück anpassbar und nimmt dabei auch nur sehr wenig Platz ein.
Cool.
Willst oder brauchst du aber eine Wärmepumpe mit mehr Effizienz, dann ist dafür ein höherer Platzbedarf erforderlich und die Erschließung der Wärmequelle gestaltet sich auch etwas schwieriger.
Klingt nachvollziehbar. Fangen wir mal mit der Erdwärmepumpe an. Was gibt es da zu wissen?
Also bei einer Erdwärmepumpe gewinnst du, wie anfangs erwähnt, die Umweltwärme entweder mittels Kollektoren oder mittels Sonden. Die Kollektoren gibt es dabei in verschiedenen Ausführungen. Beim Flächenkollektor werden die Schleifen, also durch die dieses Sohlegemisch fließt, rund 1,5 bis 2 Meter unter der Erdoberfläche vergraben. Je nach Heizwärmebedarf benötigst du dafür eine Fläche von mehreren hundert Quadratmetern. Ist für einen Altbau also meist nicht so optimal.
Nee.
Denn dort ist das Grundstück ja oft schon bepflanzt oder zugestellt. Besser eignet sich so ein Flächenkollektor also für den Neubau, wo nicht nur der Wärme und damit der Flächenbedarf niedriger ist, sondern auch das Grundstück erst angelegt wird. Hinzu kommt, dass eine Tiefbaufirma erforderlich ist, um die Erde auszuheben. Das kann bei einem Neubau natürlich gleich zusammen mit den anderen Baumaßnahmen erledigt werden. Beim Altbau musst du hingegen erst sicherstellen, ob dein Grundstück überhaupt für den Einsatz solcher schweren Gerätschaften geeignet ist.
Okay, da gibt es also einiges zu beachten. Welche anderen Möglichkeiten habe ich denn?
Nun, es gibt auch noch Grabenkollektoren und Erdwärmekörbe. Die sind beide schon besser für den Altbau, gerade mit begrenzter Grundstücksfläche geeignet. Beim Grabenkollektor werden die Schleifen nämlich senkrecht verlegt. Es wird also etwas tiefer gegraben und er wird dann eher auf Länge als auf Breite verlegt. So kannst du so einen Grabenkollektor zum Beispiel einfach am Zaun entlang legen oder um Hindernisse herumführen.
Das hört sich definitiv praktisch an.
Genau. Alternativ hast du auch die Möglichkeit, eben mehrere Erdwärmekörbe in den Boden einzusetzen. Diese sind zylindrisch geformt und benötigen je nach Größe eine Tiefe von 1,5 bis 4,5 Metern. Dafür brauchst du da aber dann nicht die zusammenhängende Fläche.
Das finde ich aber auch gut. Und wie ist das bei den Sonden?
Nun, damit gehst du so richtig tief in die Erde. Also bis zu mehreren Meter, 100 Metern kann so eine Sonde lang sein.
Oha, okay. Das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Strecke. Da sind bestimmt auch wieder schwere Geräte für notwendig, nehme ich an.
In der Tat. Vor allem aber brauchst du vor der Bohrung eine Genehmigung der unteren Wasserbehörde. Und es muss sichergestellt werden, dass der Boden auf deinem Grundstück so eine Bohrung überhaupt zulässt. Wenn es zum Beispiel undurchdringbare Steinschichten gibt, dann müssen mehrere Sonden angelegt werden. Die Vorteile der Sonden liegen aber auf jeden Fall in den damit zu erreichenden höheren Quelltemperaturen sowie dem geringeren Flächenbedarf.
Hat also alles seine Pros, aber auch Kontras. Wie sieht es denn bei der Grundwasserwärmepumpe aus? Da muss doch sicher auch gebohrt werden, nehme ich an.
Genau. Um die beiden Brunnen anzulegen, sind auch hier Tiefbauarbeiten erforderlich. Diese müssen übrigens mindestens 15 Meter Abstand zueinander haben.
Okay.
Also auch das muss bedacht werden. Außerdem benötigst du auch hier vorher eine Genehmigung der Wasserbehörde. So darfst du nicht in einem Wasserschutzgebiet leben, zum Beispiel. Und eine gewisse Mindestmenge an Wasser muss auch vorhanden sein, um dieses für eine Wärmepumpe nutzen zu dürfen. Zusätzlich musst du auch die Qualität des Grundwassers überprüfen lassen, da es Stoffe gibt, die den Brunnen schaden können.
Ich erinnere mich vage. Du meintest beim letzten Mal, dass dafür eine Probebohrung notwendig ist und man das aber auch mal mit seinen Nachbarn abklären könnte, ob die nicht vielleicht sogar schon ein Wassergutachten besitzen.
Dachte ich mir doch, dass du dir den Nachbarn-Part behalten hast.
Ja, aus mehreren Gründen. Also sich gut mit seinen Nachbarn zu verstehen, kann definitiv viele Vorteile haben. Zum Beispiel das Vermeiden teurer Gutachten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass all diese Genehmigungen und Grabungen sich auch einiges kosten.
Da liegst du natürlich richtig. Ja. Das ist ein weiterer Nachteil der beiden effizienten Wärmepumpenarten gegenüber der Luftwärmepumpe. Mhm. Meist liegt der Preisunterschied da schon bei über 10.000 Euro. Dafür erhältst du für diese aber auch eine zusätzliche Förderung.
Mein Lieblingswort!
Wusste ich. Dazu zum Erreichen der Klimaziele ja ein Umstieg auf CO2-arme Heizverfahren erfolgen muss. Und um ein solches handelt es sich ja bei der Wärmepumpe, besonders wenn sie mit Öko- oder eigenem PV-Strom betrieben wird. Unterstützt der Staat auch deren Anschaffung mit und Einbau mit Fördergeldern. So gibt es für alle Wärmepumpen einen Zuschuss von 25%.
Sehr gut.
Wegen der höheren Effizienz erhältst du bei der Erd- und Grundwasserwärmepumpe noch einen Bonus von 5%.
Oh.
Und ersetzt du mit deiner neuen Wärmepumpe eine alte fossile Heizung, die mit Öl oder Kohle betrieben wurde, wird noch der 10%ige Heizungstauschbonus obendrauf gepackt. Den erhältst du übrigens auch für eine Gasheizung, allerdings nur dann, wenn diese schon mindestens 20 Jahre alt ist.
Also, ich habe das jetzt mal ganz fix im Kopf überschlagen, bekomme ich bis zu 40% meiner Ausgaben vom Staat zurückerstattet. Das nenne ich mal nice.
Ja, das macht die Wärmepumpen und die mit ihnen verbundenen Arbeiten dann doch gleich etwas erschwinglicher. Ja,
definitiv.
Für Dämmmaßnahmen gibt es übrigens auch einen Zuschuss, und zwar so von 15-20%.
Das ist gut zu wissen. Dann würde ich mal sagen, fassen wir am besten noch mal kurz und knackig die Vor- und Nachteile der einzelnen Wärmepumpenarten zusammen.
Gute Idee.
Fangen wir mit der Luftwärmepumpe an. Ich versuch's mal so. Wegen der teils kalten Luft hat sie die geringste Effizienz und eignet sich daher nur bedingt für den Altbau. Dafür ist sie aber flexibel und platzsparend aufstellbar und kann ohne großen Aufwand in Betrieb genommen werden.
Was es da noch anzumerken gilt, ist, dass Luftwärmepumpen an manchen Orten etwas laut sein können.
Ah.
Also das sollte bei der Planung schon mit bedacht werden.
Mhm.
Sie also am besten nicht vors Schlafzimmerfenster oder zu nah ans Haus deiner Nachbarn stellen.
Ja, nee, das könnte dann wieder für Unmut in der Nachbarschaft sorgen und den wollen wir ja gerade nicht haben.
Nein.
Sag mal, ist die Geräuschentwicklung denn auch bei den anderen Wärmepumpentypen ein Problem?
Nein, denn die arbeiten ja nicht mit Luft.
Alles klar, plausibel. Und gut, dass wir drüber gesprochen haben. Kommen wir als nächstes zur Erdwärmepumpe. Die hat eine höhere Effizienz, welche aber von der Art der Kollektoren abhängt. Je tiefer diese verlegt werden, desto höher die Quelltemperatur und damit die Jahresarbeitszahl. Auch unterscheiden sich die Kollektoren hinsichtlich des Platzbedarfs. Während Flächenkollektoren mehrere hundert Quadratmeter benötigen, ist bei Sonden vor allem die Bodenbeschaffenheit auf den ersten 100 Metern wichtig.
Ganz genau. Um diese zu verlegen, brauchst du meist schwere Geräte und im Falle der Sonden auch eine Genehmigung. Da das alles zusätzliche Kosten mit sich bringt, bekommst du dafür aber auch einen etwas höheren Fördersatz.
Den gibt es auch bei Grundwasserwärmepumpen, denn auch da müssen aufwendige Bohrarbeiten durchgeführt werden. Vorher ist aber eine Überprüfung der Grundwassermenge und Qualität erforderlich. Und wer in einem Wasserschutzgebiet wohnt, wird keine Genehmigung dafür erhalten. Aber wenn eine Grundwasserwärmepumpe möglich ist, dann liefert sie dir die größtmögliche Effizienz. Du hast also mehr Vorarbeit, dafür aber geringere Stromkosten.
Auch das ist korrekt. Gerade bei Altbauten sollten mehrere Faktoren in die Entscheidung für eine Wärmepumpe einfließen. Der energetische Zustand deines Hauses, dein Wärmeverteilsystem, also möglichst Fußbodenheizung oder Niedertemperaturheizkörper, die Größe deines Grundstücks und ob es für schwere Gerätschaften zugänglich ist, sowie die Beschaffenheit von Boden und Grundwasser. Teils scheiden schon anhand der Gegebenheiten einige Optionen aus.
Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Ich hoffe, auch all eure Fragen zu den Unterschieden zwischen den Wärmepumpentypen wurden damit beantwortet. Wenn nicht, schreibt uns wie immer gern an energetischeffizient@daa.net. Auch Themenwünsche, Feedback, alles her damit, wir freuen uns. Und für heute würden wir uns dann aber erst einmal verabschieden. Es war wieder sehr informativ mit dir, Ariane. Vielen Dank.
Oh, danke dir. Du bist aber auch eine sehr gelehrige Gesprächspartnerin.
Danke dir. Du findest immer die richtigen Worte. Ja gut, okay. Bevor das hier jetzt wieder ausartet, sage ich jetzt einfach mal bis zum nächsten Mal.
Ciao.